Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Thema heute: würdevoll leben bis zuletzt. Christliche Aspekte der Patientenverfügung. Durch die Sendung begleitet sie Gabi Fröhlich. Die Patientenverfügung, das ist ein Dokument, mit dem jeder Bürger in Deutschland festhalten kann, wie er behandelt werden möchte, wenn er seinen Willen irgendwann einmal nicht mehr selbst ausdrücken können sollte. Das kann nach Unfall oder Krankheit der Fall sein oder einfach in sehr fortgeschrittenem Alter mit aller damit verbundenen Gebrechlichkeit. Kurz und gut, auch wenn die meisten unter uns Jüngeren es nicht ganz wahrhaben wollen, irgendwann kommt das Thema auf die allermeisten von uns zu, über kurz oder lang. In einer solchen Patientenverfügung geht es etwa darum, welche lebensverlängernden Maßnahmen wünsche ich? Wann sollen sie zum Einsatz kommen und wann nicht mehr? Und vor allem auch, wer soll für mich entscheiden dürfen, wenn Unklarheiten bestehen? Aber es kann darin auch um eventuelle religiöse Riten am Lebensende gehen, die Krankensalbung zum Beispiel und ähnliches mehr. Den allermeisten Menschen erscheint es sinnvoll, solch eine Patientenverfügung auszufüllen. Aber dennoch gibt es viele Zweifel und Ängste, die damit verbunden sind. Zum einen beschäftigen wir uns in unserer Jugend- und gesundheitsfanatischen Gesellschaft nur sehr ungern mit dem Thema Leiden und Tod. Zum anderen gibt es aber auch Bedenken gegenüber der Patientenverfügung an sich. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Sendung eben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb vor einigen Wochen. Da ging es um das Thema "Wir sollen sterben wollen", also eigentlich mehr um das Thema Sterbehilfe. Da waren aber auch sehr kritische Stimmen zur Patientenverfügung zu hören, unter anderem mit dem Argument, dass man keine Situation wirklich genug voraussehen könne, um im Vorhinein festschreiben zu können, wie man genau behandelt werden möchte. Ich bin darum nun sehr gespannt, von Pfarrer Werner Gutheil zu hören, was seine Erfahrungen mit der Patientenverfügung sind. Pfarrer Gutheil ist Trauerseelsorger, Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda. Und ihn begrüße ich jetzt ganz herzlich in unserer Lebenshilfesendung. Guten Morgen, Pfarrer Gutheil.
Guten Morgen, Frau Fröhlich.
Pfarrer Gutheil, ganz kurz vorweg, haben Sie eine Patientenverfügung verfasst schon?
Ich habe eine Patientenverfügung, die ist schon ein bisschen älter, noch zu Lebzeiten meines Vaters, aber sie ist zumindest verschriftlicht, ja.
Das heißt, Ihnen erscheint das wichtig. Wie sind denn da Ihre persönlichen Erfahrungen im Bekanntenkreis oder auch in der Seelsorge?
Also je länger ich in der Klinik war, sind mir immer wieder Menschen begegnet, die konkrete Wünsche und Vorstellungen hatten, aber sie nicht mit den Angehörigen besprochen. Und deswegen war das für mich Motiv, einfach mal ein Kompendium zu entwickeln, wo man sagt, okay, da kann ich mich selber fragen, was will ich und was will ich nicht, und gleichzeitig darüber auch mit den Angehörigen sprechen. Eine neue Realität kommt leider hinzu. Es kommen immer mehr Menschen, die niemand haben, den sie bevollmächtigen können oder beauftragen können. Und das ist für mich ein neues Problem, was ich immer mehr sehe, wo ich auch noch nach Lösungen ringe in Verbindung mit Betreuungsvereinen etc., weil ich auch die Sorgen und Nöte, wer setzt denn durch, was ich will, auch wieder wahrnehme.
Wir kommen gleich mal darauf, was alles in so einer Patientenverfügung drinstehen soll, müsste. Ganz kurz vorab, Sie haben einen Ratgeber zur Vorsorge geschrieben, die christliche Patientenverfügung. Wir werden in dieser Sendung so einiges hören, schon von dem, was da drin steht. Das ist auch aus Ihren persönlichen Erfahrungen gewachsen, eben in der Trauerseelsorge. Sie haben festgestellt, was unheimlich wichtig ist. Können Sie vielleicht zum Beispiel mal sagen, wo eine Patientenverfügung wirklich in einem konkreten Fall einen Unterschied macht, ob man eine hat oder nicht?
Also grundsätzlich gilt, dass eigentlich die Form nicht entscheidend ist, sondern es muss plausibel gemacht werden, glaubhaft gemacht werden von dem, der es dann durchsetzt. Das können die Angehörigen, das ist auch in den größten Fällen, in den meisten Fällen ist das der Fall, dass die Angehörigen plausibel machen können, der Vater, die Mutter haben das gewollt oder nicht gewollt. Es wird nur schwierig, wenn im Grunde die Situation, wie soll ich sagen, nicht exakt beschrieben ist. Deswegen ist bei der Patientenverfügung wichtig, deutlich zu machen, was ist mir grundsätzlich wichtig. Nicht mir ist diese und jene Behandlung nicht wichtig. Die soll nicht gemacht werden. Das leidige Thema nach der Magensonde zum Beispiel. Sondern es geht eigentlich darum zu sagen, ich möchte nicht bis an mein Lebensende mit Essen vollgestopft werden. Ich möchte, wenn ich entscheide, ich möchte nicht mehr essen, dann möchte ich auch die Möglichkeit haben, mein Essen zu verweigern. Genau das Gleiche mit der Flüssigkeit. Gott sei Dank ist es heute so, dass man sagt, man gibt nicht automatisch Flüssigkeit. Früher hat man gesagt, ja, man kann ihn doch nicht verdursten lassen. Wenn ein Mensch entscheidet, er will nicht, er lebt, er weiß, er wird nicht mehr leben, er will nicht mehr mit Flüssigkeit vollgestopft werden, hat er früher den Mund zugemacht. Heute kriegt er eine Vene in die Vene reingelegt oder unter die Haut gelegt. Solche Dinge einfach mal zu verdeutlichen, so eine Grundhaltung, ich möchte selbstbestimmt bis ans Lebensende sagen, was ich will und was ich nicht will.
Also das wäre so ein Fall, wo man sagt, es ist keine Patientenverfügung da, die Ärzte stehen da und fragen sich, sollen wir diesen Patienten, also es geht immer darum, der Sterbeprozess hat angefangen.
Ne? Das ist die entscheidende Zugangsberechtigung eigentlich für die Umsetzung eines letzten Willens, den man hat im Endeffekt.
Ich erinnere mich daran, dass in dieser von mir vorhin zitierten Sendung eine Hörerin anrief, die sagte, sie hatte eher umgekehrt die Erfahrung gemacht, dass in einem Krankenhaus, dass in ihrem engeren Verwandtenkreis jemand dann plötzlich sehr schnell starb. Also sie, kam damals mehrere Stimmen in der Richtung, dass heutzutage nicht mehr so die Gefahr ist, dass man jemanden ewig lange noch weiter behandelt, sondern dass die Behandlung eher sehr schnell abgebrochen werde.
Also die Gefahr sehe ich eigentlich weniger. Und selbst wenn dem so wäre, wir produzieren uns wirklich manchmal Problemsituationen oder manövrieren uns in Problemsituationen hinein, in denen Medizin etwas anbietet und suggeriert, da ist noch was möglich. Was bringt es? Es bringt in der Regel vielleicht ein bisschen an Quantität, aber nicht an Qualität, Lebensqualität. Ein bisschen an Zeit, aber nicht an Intensität zu leben. Und insofern sind wir nochmal ganz ehrlich, vor 150 Jahren ist jemand noch an einem Blinddarm gestorben. Ohne dass ich jetzt sage, Blinddarme sind patientenverfügungswürdig, sondern einfach, wir haben heute Möglichkeiten, die wir vor 20, 30 Jahren nicht hatten. Und gerade weil so viele onkologische Patienten sind, wird, ich sag's manchmal knallhart, noch in den Sarg hinein noch mal eine Chemo schnell gegeben. Da bin ich sowas von erschüttert darüber, weil den Leuten eine Hoffnung suggeriert wird, die gar nicht mehr besteht. Wenn eine Diagnose in Faust unumkehrbar ist, dann muss ich auch akzeptieren, dass es so ist. Und das fällt den Angehörigen schwer. Und wenn sie nur den kleinsten Strohhalm gereicht bekommen, greifen sie danach.
Also mit anderen Worten, es geht vor allem meistens um die Angehörigen, denen das so schwer fällt.
Ja, natürlich. Eine Patientenverfügung ist auch nicht, oder eine Vorsorgevollmacht ist nicht dazu da, dass ich, der bevollmächtigt bin, für den Sterbenden entscheiden muss, sondern ich muss durchsetzen, was möchte der. Das ist ja schon die Entlastungsform eigentlich. Sondern deswegen sage ich auch, wenn jemand eine Patientenverfügung macht und hat, er entlastet damit die Angehörigen, auch eine Entscheidung treffen zu müssen.
Man geht ja da oft ganz intuitiv davon aus, mein Ehepartner, meine Kinder, die kennen mich so gut, die werden das schon richtig machen. Das ist ihre Erfahrung aber nicht immer so. Sind die da oft mit überfordert?
Aus dem einfachen Grund, weil sie viel zu dicht dran sind. Natürlich kennen sie die Eltern womöglich, aber sie sind emotional belegt. Das heißt, wenn sie jetzt eine Entscheidung treffen wollen, müssen, sollen, dann sind sie immer aus der Angst heraus, treffe ich die im Interesse der Betroffenen, der Eltern, der Mutter, des Vaters. Und wenn klar ist, dass die Mutter eine Äußerung gemacht hat, dann kann ich auch diese Äußerung umsetzen. Dann entscheide nicht ich, sondern ich setze diese Entscheidung durch. Beispiel. Ich habe das jetzt kürzlich bei einer Begleitung einer Bekannten erlebt. Die Frau, die Mutter lag am Sterben. Ich habe sie im Krankenhaus besucht. Und ich habe sie dann ganz direkt gefragt, Anita, möchtest du eigentlich noch irgendetwas gemacht bekommen? Intensivstation, Reanimation etc. Dann sagt sie, nein, ich will nicht leiden. Für die Tochter war das unheimlich schwer, das dann auch durchzusetzen, wenn sie jetzt in ein Koma gefallen wäre. Ich sage mal gerne, die Angehörigen nehmen den Leuten auch die Entscheidung manchmal durch Tod ab. Gott sei Dank. Aber es war unheimlich schwer für die Tochter zu sagen, ich kann doch nicht etwas entscheiden, woran die Mutter dran stirbt. Ich muss doch verhindern, dass sie stirbt. Nee, muss ich eben nicht. Ich muss sie begleiten. Ich habe der Tochter zugeredet und habe gesagt, du, Bettina, bleib lieber daheim. Bleib lieber hier im Krankenhaus, statt nach Hause zu fahren. Das Kaffee trinken mit der Freundin kannst du x-tausendmal noch machen. Jetzt bist du hier gefragt. Ich habe ein bisschen Druck gemacht und sie war auch dann froh, dass sie da war. Und ich habe dann auch geguckt, wie sie Entlastung kriegt. Auch das ist ein wichtiger Faktor, der in die Patientenverfügung reingehört. Ich habe gesagt, du weißt, die Anita hat die und die Freundin von dir gut gemocht. Die ist Krankenschwester. Frag die doch mal, ob die dich heute begleitet hier oder ob du die anrufen kannst, wenn was passiert. Das bringt Entlastung. Wir müssen mit der Patientenverfügung, mit den Leuten, mit den Angehörigen reden und gucken, wo sie Entlastung bekommen können. Dann können sie auch so eine Entscheidung durchsetzen.
Jetzt kommen wir mal zum Konkreten. Ich höre raus, es gibt Fälle, in denen es wirklich eine große Entlastung ist für die Umgebung des sterbenden Menschen, wenn so eine Patientenverfügung vorliegt. Jetzt gibt es aber so, wenn man jetzt davor steht und sagt, okay, ich muss da etwas schreiben. Und die meisten stehen dann entweder, sitzen vor einem leeren Blatt und fragen sich, was muss da rein? Oder man hat lauter Formulare, die vorgedruckt sind, unterschiedlichste Ansätze. Die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland haben gemeinsam auch ein Papier herausgebracht. Gibt es da etwas, was man falsch machen kann auch?
Also jetzt bringen Sie mich ein bisschen in Schwierigkeiten, weil die vermeintlich von der katholischen Bischofskonferenz und der evangelischen Landeskirchen herausgegebene Patientenverfügung ist juristisch an einigen Stellen fragwürdig. Darauf möchte ich aber nicht hinaus. Mhm. Das sollen Juristen entscheiden, da bin ich kein Jurist. Für mich ist wichtiger die Frage, was darf medizinisch gemacht oder nicht gemacht werden, sollte in irgendeiner Art und Weise knapp und kurz festgehalten werden. Und da gibt es gute Vorlagen. Zum Beispiel, Sie sitzen ja in, oder die Horeb sitzt ja in München, die bayerische Sozialministerium hat eine gute herausgegeben. Das ist auch die Grundlage in unserem Buch, die eigentlich eine gute Orientierung gibt, die auch gute Formulierungen gibt. Ich habe mal nochmal das Thema Papier. Sie haben gesagt, vor einem leeren Blatt. Ich habe mal eine wunderbare Patientenverfügung gesehen, die eine Frau gemacht hat. Die hat sich einfach ein DIN A5 Schulheft gekauft oder DIN A4 und hat alles, was ihr gefallen hat, was ihr wichtig war, kopiert oder aus Vorlagen rausgeschnitten und hat es da reingeklebt. Die Nichte hatte ein wahnsinnig gutes Kompendium zu wissen, was will meine Tante.
Das heißt, das kann man sich auch selber zusammenstellen, man muss sich nur mal richtig damit auseinandersetzen.
Man muss einfach, so wie man das auch in anderen Dingen macht, zum Beispiel bei einer Todesanzeige, einfach mal gucken, was gibt es und was gefällt mir davon. Natürlich ist die Verwendung eines Formulars insofern einfacher, dass ich schon mal eine gute Sammlung habe. Also ich würde, wenn, dann die Grundlage eines solchen Formulars, und da gibt es verschiedene von den Sozialministerien und von den sehr gute habe ich jetzt gesehen von der Bundesstiftung, also Stiftung für Palliativmedizin, hat eine wunderbare Vorlage. Das sind 3 DIN A4 Blätter und so weiter oder 4. Wunderbar gestaltet und gemacht, kann dort kostenlos auch angefordert werden. Viele Sachen stehen im Internet. Ich würde einfach gucken, erstmal ein Formular nehmen, das als Grundlage und dann ergänzen mit dem, was mir wichtig ist.
Da hören wir vielleicht jetzt mal gerade in dieser Sendung, das ist unser Anliegen heute auch mal, was ist wichtig, was kann da drin stehen, dass man einfach mal so ein Gespür bekommt, woran muss ich denken. Da gibt es ja zum Beispiel auch diese Unterschiede zwischen, ich glaube, da kommen manche auch durcheinander, Vorsorge, Vollmacht und Betreuungsverfügung und so, da ist ja manche schon überfordert.
Ja, kann ich verstehen, habe ich am Anfang auch gehabt. Ich habe jedes Mal vor Veranstaltungen mir wieder deutlich machen müssen, was ist der Unterschied zwischen einer Vorsorgevollmacht und einer Betreuungsverfügung. Nehmen Sie die Worte wörtlich. Ich treffe Vorsorge, dass ich jemand bevollmächtige, eine Vollmacht gebe, meinen Willen durchzusetzen. Das sind konkrete Personen und es sind konkrete Anliegen. Ich bevollmächtige, dass der die medizinische Patientenverfügung durchsetzt. Ich bevollmächtige, dass der meine Bankgeschäfte macht. Ich bevollmächtige, dass der meine nie Wohnung kündigen kann. Das sind so ganz so praktische Dinge, die einfach wichtig sind.
Das muss man alles dann aber auch einzeln, es reicht nicht zu sagen, ich bevollmächtige die Person XY dafür alle meine Geschäfte.
Doch, das wäre eine sogenannte Generalvollmacht. Das sollte man sich aber gut überlegen. Das ist der Blankoscheck, den ich einfach der Nichte gebe. Und wenn die Nichte der Meinung ist, ach Gottchen, nee, was muss denn das Tantchen da unbedingt noch irgendwie was kriegen? Ich will eine Weltreise machen von ihrem Vermögen oder von ihrem Häuschen. Also kriegst du es nicht. Ich bin vorsichtig bei sogenannten Generalvollmachten. Nur wenn ich absolut vertrauen kann, nur wenn ich weiß, die setzen wirklich meinen Willen durch. Übrigens, ein wichtiger Unterschied ist, ich kann es auf in so einem Formblatt machen, so eine Vollmacht, dann hat sie Gültigkeit, wenn sie im Original unterschrieben ist und im Original vorgelegt wird.
Also man muss nicht zum Notar damit.
Nein, genau, da wollte ich nämlich darauf hinaus. Nur bei Immobilien, Verkauf von Immobilien, muss eine notarielle Vollmacht vorliegen. Mhm. Bei Bankgeschäften nimmt man in der Regel sowieso immer nur die Formulare und Vorlagen der jeweiligen Banken. Also die erkennen so eine Vollmacht, eine normale Vollmacht eigentlich nicht an. Mhm. Also nochmal gesagt, ich kann jeden bevollmächtigen, für mich alles Mögliche zu erledigen. Nur bei Geldgeschäften und bei Immobilien, Verkauf von Immobilien, da muss notariell etwas sein. Mhm. Und jetzt die sogenannte Betreuungsverfügung, auch wieder das Wort, ich verfüge für den Fall, dass ich einen Betreuer brauche, dass es diese und jene Person ist. Also das ist dann das Vorschlagsrecht im Sinne von nicht vorgeschlagen, sondern das Gericht muss es dann machen, für das Gericht, für den Amtsrichter, diese Person auch zu nehmen.
Was passiert, wenn man niemanden solches bestimmt hat?
Genau das ist das Problem. Dann geht automatisch, also wenn familiäre Strukturen da sind, dann geht es innerhalb der Familie, wird es in der Regel dann vom Gericht geregelt, wenn es gerichtlich geregelt werden muss. Aber wenn es niemand gibt, den ich auch bevollmächtigen kann, weil es keine Nichte gibt oder keine Verwandtschaft gibt oder so, dann geht ein ganz, ganz normaler Automatismus los, der besagt, das Gericht setzt jemand ein, die haben Listen, da gibt es sogenannte Berufsbetreuer und von den Berufsbetreuern wird einfach jemand genommen, von oben nach unten oder lokal gesehen, der dichter dran ist oder sonst irgendwie. Das ist dann ein sogenannter Berufsbetreuer. Daneben gibt es noch die Betreuungsvereine, die können auch angefordert werden. Das ist genau das, wo ich sage, da haben wir im Moment auch im Buch eine Lücke. Es muss meines Erachtens ein Gespräch mit einem Betreuungsverein erfolgen. Der Betreuungsverein kann nicht pauschal einfach übernehmen und sagen, wir sind bereit, wenn bei der Frau XY das ist, sondern die möchten die Leute kennen und die müssen aus rechtlichen Gründen auch ein Vorgespräch führen, damit die einfach wissen, was auf sie zukommt in etwa. Mhm. Denn die haben auch nur eine Haftungsgröße in einem bestimmten Verein. Und der Betreuungsverein stellt dann einen ehrenamtlichen Betreuer zur Verfügung und der wird dann eventuell eingesetzt. Aber da ist, wie gesagt, bei uns im Buch auch eine Lücke drin, die wir noch schließen wollen mit einer Hinweis auf diese Betreuungsvereine und einer Regelung. Ich habe das schon in Einzelfällen durchbuchstabiert.
Wie ist das, wenn es Streit innerhalb der Familie gibt, unter den Kindern etwa? Wie etwas geregelt werden soll?
Gut, dann kann man im Zweifelsfall immer das Gericht anrufen. Und das sollte man dann auch in bestimmten Situationen, wobei immer noch der Trend ist, dass das Gericht immer für pro Leben entscheiden wird. Also lieber mal das Risiko eingehen, dass jemand ein bisschen länger auf der Intensivstation liegt, als dass Maßnahmen abgebrochen werden. Also das ist immer der Streitpunkt auch in den Familien. Wie ich es eben bei der Freundin sagte, ich kann doch nicht zum Sterben meiner Mutter etwas durchsetzen. Doch, wenn sie es gewollt hat, kann ich es. Aber der eine sieht so, der andere sieht so. Das ist immer das Problem. Die Prognose, wie sicher ist die?
Um den Betreuern dann, also das eine ist also diese Vorsorgevollmacht, die betrifft auch vielleicht Momente, in denen man vielleicht auch mal kurzzeitig, nicht? Man kann auch mal kurzzeitig außer Gefecht sein.
Natürlich.
Und so, das heißt, eine Patientenverfügung geht nicht immer nur ums Lebensende. Das kann auch nach einem Unfall oder schwerer Krankheit oder.
Ja, das kann einerseits nach einem Unfall sein. Es muss halt eine Situation sein, die im Moment jedenfalls den Menschen als nicht entscheidungsfähig und geschäftsfähig festlegt. Und das kann durchaus sein, dass nach kurzer Zeit es wieder sich ändert. Wenn dann zum Beispiel die Entscheidung getroffen wurde, okay, der geht jetzt in, muss jetzt in ein Pflegeheim, weil er nicht mehr selber entscheiden kann und der Gesundheitszustand bessert sich so sehr, dass er dann doch sagt, okay, ich gehe wieder zurück in meine Wohnung. Das kann passieren. Und damit ist die Patientenverfügung außer Kraft gesetzt, beziehungsweise nicht die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht außer Kraft gesetzt, weil er ja selber geschäftsfähig ist. Die Widerrufung all dessen, was ich verfügt habe, ist jederzeit möglich. Schlimmstenfalls durch Appell an Richter. Und dann stellt er fest, die Frau kann doch klar entscheiden, dann wird es außer Kraft gesetzt. Punkt.
Das ist also die Vorsorgevollmacht und dann die Betreuungsverfügung, indem man festlegt, wer derjenige sein soll, der mitentscheiden kann.
Lassen Sie mal die Formulierung mitentscheiden kann, der meinen Willen durchsetzen kann und der dann vom Gericht bevollmächtigt wird. Das ist mir eine wichtige Formulierung.
Aber da geht es dann eben speziell um die Betreuung.
Da geht es um die Betreuung, aber die Betreuung hat ja nur einen Sinn, wenn sie einen Inhalt hat. Und wir sprechen relativ viel über die medizinischen Maßnahmen. Und wir dürfen auch nicht außer Acht lassen, dass es sich ja um einen religiösen Menschen auch handelt. Und das hat er auch durchzusetzen unter Umständen. Deswegen ist ja unsere Patientenverfügung etwas mehr und etwas weiter, als die klassischen Formulare das vorsehen.
Kommen wir vielleicht doch mal erstmal noch auf diesen medizinischen Aspekt, um dann hinterher auch noch auf diese ganzen anderen Punkte, die man auch mit bedenken kann und dort festschreiben kann, einzugehen. Das Medizinische, da ist ja oft die Frage, was darf medizinisch gemacht werden? Woran kann ich mich denn da orientieren? Gibt es da ethische Grenzlinien oder ist das einfach wirklich eine Gefühlssache, das möchte ich und das möchte ich nicht?
Also ethisch muss es sowieso wie immer wieder im Einzelfall entschieden werden. Ist jetzt die Situation so, dass man sagt, es ist eine infauste Diagnose, die quasi automatisch zum Tod führt und unumkehrbar ist. Infaust heißt unumkehrbar, also nicht mehr wieder pro Leben, also nicht mehr wieder ins Leben hineinführt. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich, was wünsche ich? Ich habe es vorhin am Beispiel der Ernährung gesagt. Früher, wenn, Sie kennen die alten Geschichten, Oma sagt, ich sterbe. Und dann hört sie auf zu essen, dann hört sie auf zu trinken und dann stirbt sie. Das waren klassische Erfahrungen. Heute würde das heißen, ich sterbe, Gottes Willen, das kannst du nicht machen, du bist schließlich erst 98, wir müssen es jetzt stoppen, du musst jetzt erstmal eine Magensonde kriegen, damit du ja nicht uns verhungerst. Und dann kriegst du noch eine Flüssigkeitssonde, wie auch immer, durch Vene oder durch Haut, damit du uns nicht verdurstest. Man hat ja kurioserweise sogar Durst. Das heißt, ich kann bei medizinischen Fragen immer nur grundsätzlich, ich möchte an meinem Lebensende nicht mit Nahrung vollgestopft werden. Ich möchte, in Klammern, formuliert, keine Magensonde. Ich möchte, dass keine Flüssigkeitsgabe bis zuletzt gegeben wird. In Klammern, keine PEC oder sonst, keine
Infusion.
Oder? Infusion, genau, Entschuldigung. Das sind so Dinge, wo man einfach solche Wünsche äußern kann, wo man sagt, ich hatte es bei meinem Vater gehabt, der hatte Leberkrebs gehabt. Ich wusste, dass er in ein Leberkoma fallen wird, eventuell. Ich habe ihn gefragt, was ist dann, Intensivmedizin, ja oder nein? Das hat er nein gesagt, ganz klar. Er möchte nicht, dass er dann in dieser Situation, wo er in einem Koma-Zustand ist, auch noch in einer fremden Umgebung sein. Oder ich habe ihn gefragt, wo möchtest du sterben? Da hat er gesagt, lasst mich zu Hause. Dann haben wir halt geguckt, wie wir die Infrastruktur schaffen. Mein Vater hat die kürzesten Formen von Patientenverfügung mir eigentlich immer nur durch ganz knappe Sätze gesagt. Und das reicht manchmal auch. Wir hatten zwar auch eine Patientenverfügung, wir hatten auch drinstehen, die Sache mit dem Leberkoma, wir hatten aber auch drinstehen, dass ich wünsche, dass die Hausärztin zur Beratung hinzugezogen wird vom Notfallmediziner, den wir gegebenenfalls brauchten. Wir hatten einen Ersatzmediziner noch im Hintergrund, weil die Ärztin gerade in der Zeit, als er schwer, also am Lebensende war, im Urlaub war. Der war vorbereitet von der Ärztin, der wusste genau, welche Prognose er hat, er wusste genau, welche Diagnosen er hat. Wir haben zum Beispiel die Punktion haben wir abgelehnt für ihn, weil mein Vater es nicht wollte. Das hat er uns schriftlich gegeben. Er will keine Punktion haben, wenn es nicht absolut notwendig zur Erleichterung ist. Und ich habe gesehen bei der letzten Punktion, wo er Flüssigkeit abgezogen bekommen hat im Bauch, das quält ihn. Also habe ich gesagt, das wird keine mehr gemacht. Er hat auch keine Flüssigkeit mehr bekommen. Ich habe ihm immer wieder angeboten. Ich habe immer wieder den Mund befeucht, Mundpflege gemacht und so weiter. Das sind alles Dinge, die man mal systematisch durchgeht. Und einfach, hat der Michael Roth dann durch die Vorlagen, die wir auch hatten, gut formuliert, wo er dann einfach sagt, ich möchte eine gute Mundpflege haben, Punkt. Dann wissen die Fachleute, was gemeint ist.
Wenn Sie sagen, dass man, es gibt unumkehrbare Prognosen, Diagnosen, also wo man einfach sagt, das ist, das geht jetzt einfach dem Ende zu. Aha. Gerade bei jüngeren Menschen, wenn sie so im Sterben liegen, hat man dann doch die Hoffnung, dass es doch manchmal passiert, dass es ganz unverhofft sich doch nochmal umkehrt und man versucht dann doch nochmal so lange wie möglich dran zu bleiben.
Das steht außer Frage, wenn das medizinisch plötzlich sich umkehrt, wenn Menschen plötzlich wieder stärkeren Lebenswillen zeigen und signalisieren, dann wird natürlich gemacht, was notwendig ist. Aber ich habe mich immer sehr auf die Schwestern verlassen. Die haben am ehesten mir sagen können, ist das in Faust oder ist da noch Chance auf eine Genesung? Genesung im Sinne von ein paar Tage mehr. Heilung gibt es in den seltensten Fällen, also so Spontanheilungen bei Krebs oder so, ganz selten. Wenn, dann bahnt sich das eh schon länger an, wo man dann einfach spürt, ich habe jetzt eine Begleitung, da hat jemand vor 10 Jahren Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt und hat vor 10 Jahren mit dem Krebs gesprochen und hat gesagt, du Krebs, du willst leben, ich will leben. Du kannst nur leben, wenn ich leben kann. Also die haben sich geeinigt. Ich habe das wieder die Tage am Tisch, Mittagstisch bei uns im Trauerzentrum erwähnt. Hat mir eine Frau auch erzählt und gesagt, ich rede mit meinem Krebs jeden Abend und sage, du, jetzt ist es noch nicht dran. Jetzt will ich noch eine Weile reden. Und sie redet auch mit ihrem Mann im Endeffekt nach dem Motto, ich komme noch nicht. Also ich denke, der Mensch hat durchaus mit seinen Willensbekundungen auch die Möglichkeit, solche Dinge ja zumindest unterstützend zu bearbeiten und zu bekämpfen auch. Aber letztendlich, gewisse Dinge sind unumkehrbar und das können die Mediziner mittlerweile auch anerkennen.
Sie hören die Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Würde vor Leben bis zuletzt christliche Aspekte der Patientenverfügung mit Pfarrer Werner Gutheil aus Fulda, Trauerseelsorger. Wir haben in einem ersten Teil bereits mit Pfarrer Gutheil gesprochen über das, was er für wichtig hält, was in einer christlichen Patientenverfügung stehen sollte. Alle Teile haben wir noch nicht abgedeckt, aber wir haben erste Hörer, die sich bei uns gemeldet haben, gerne mit Ihnen sprechen wollen. Pfarrer Gutheil, da ist zunächst eine Hörerin aus Essen, die ihren Namen nicht nennen möchte. Guten Morgen.
Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe eine Frage, und zwar habe ich mir eine Erklärung zurechtgemacht, die liegt beim Führerschein und so weiter. Erklärung, der Tod gehört für mich mit zum Leben. Aha. Deshalb bin ich in die Situation, in die Lage gekommen, ob bei mir lebenserhaltende oder lebensverlängernde Maßnahmen ergriffen werden können, so sollen, so sage ich schon jetzt, lasst mich gehen, also nein. Wenn ihr mir helfen, was Gutes tun wollt, ruft einen katholischen Priester mit Adresse. Reicht das?
Ich würde es Ihnen wünschen und ich wünsche es Ihnen, weil es im Grunde genau das ausdrückt, wo ich sage, das ist wichtig. Zu sagen, mir der Tod gehört zum Leben, also nichts machen, was die Sache unbedingt verlängert. Darf ich Sie mal nach Ihrem Alter fragen?
72.
Gut, das heißt, Sie sind dann auch in einem Alter, wo man sagen kann, okay, da ist eine gewisse Lebenserfahrung da und eine gewisse Auseinandersetzung mit dem Leben.
Also die Urgroßmutter ist 93 geworden, die Mutter 92.
Jo, das ist, kann natürlich sein, aber das heißt nicht automatisch, dass Sie es auch werden müssen und werden wollen.
Vater 29 durch.
Ich würde nur bei solchen Dingen ein bisschen vorsichtig sein an dem Punkt, gibt es sowas wie eine depressive Grundstimmung oder eine Depression sogar, die dahinter steht.
Also ich habe dieses Ding verfasst und einmal im Jahr aktualisiere ich das, indem ich einfach ein neues Datum und einen neuen Namen nochmal schreibe?
Ja, das können Sie, müssen Sie aber nicht. Und sollten Sie, unser Rechtsanwalt, der uns diese rechtlichen Sachen geklärt hat, empfiehlt sogar, es nicht zu tun.
Also.
Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Vergessen Sie es einmal ein Jahr später, dann kann es passieren, dass die sagen, ja, wer weiß, ob es überhaupt noch will.
Also.
Ein Testament, das Sie verfügen mit 20 Jahren, wird keiner sagen, wenn es mit 80 eintritt, auch ob das überhaupt noch so gewollt ist, sind ja schließlich 60 Jahre vergangen seitdem. Mhm. Ein Testament erkennt man an. Und so ist es eigentlich auch bei der Patientenverfügung. Sie sollten es einfach als Grundhaltung zum Leben, dass Sie, mein Vater hat auch so ganz knappe Formeln immer wieder gebracht. Also Sie brauchen es nicht und Sie sollten es auch nicht verlängern.
Mhm.
Sondern eben einfach lieber ein neutrales Stück Papier, dass Sie sagen, im Bewusstsein, in vollem Bewusstsein möchte ich das und das aussagen, wie Sie es formuliert hatten. Und die religiösen Aspekte finde ich gut.
Ja.
Sie sollten es noch mal ein bisschen konkretisieren. Vielleicht kommen wir ja jetzt auch mit der Frau Fröhlich auf diese Themen. Was ist da Ihnen wichtig? Krankensalbung, letzte Ölung, Kommunion und so weiter.
Also ich habe den Namen eines Priesters angegeben und zwar höchst zu den Petrusleuten. Mhm. Und von daher ist dann alles klar, der weiß Bescheid.
Wenn er Bescheid weiß, dann
weiß
ist
Bescheid.
Es auch okay.
Mhm. Okay. Ja, danke.
Gut, danke.
Ganz herzliche Grüße nach Essen. Alles
danke.
Gute.
Ade.
Frau Jeckel aus Görlitz ist die nächste Hörerin bei uns in der Sendung. Guten Morgen, Frau Jeckel.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Jeckel.
Ich habe noch mal eine Frage. Ich bin 84, habe drei Kinder, Erwachsene, der Älteste ist Priester. Und wir sind uns praktisch alle vier ein. Ich habe mit den Kindern gesprochen und meine Wünsche geäußert. Und das Religiöse ist ja sowieso klar und alles. Und da brauche ich das eigentlich schriftlich nicht mehr tun, wenn wir uns einig sind.
Grundsätzlich nicht. Es muss plausibel gemacht werden. Das heißt, Ihre Kinder müssen dann sagen, darüber haben wir mit der Mutter gesprochen.
Ja,
das
wenn
würde
wir
eigentlich
alle drei in uns ja. einig sind. Ne? Vielen
genau.
Dank
ja,
auch für Ihren Vortrag.
Danke.
Also diese Lösung gibt es auch, dass man das einfach intensiv in der Familie bespricht
genau.
und dann weiß, wenn man weiß, das sind Menschen, auf die ich mich verlassen kann.
Ganz genau. Das ist ja eigentlich auch der normale Fall. Wir verrechtlichen heute alles, wir verschriftlichen heute alles. Bürokratie ist die höchste Form, aber entscheidend ist, dass ich es plausibel mache. Wir hatten mal einen Patienten, da gab es nichts an Willensäußerungen in der Familie. Da wurde auch nicht über das Thema Tod gesprochen. Der sogenannte mutmaßliche Wille ist aber dann doch entscheidend gewesen. Da war ein Skatbruder dabei, der gesagt hat, der Willi hat immer gesagt, wenn es mal so sein soll, dass ich gehen muss, dann soll schnell gehen. Und das war der ausschlaggebende Grund, das als mutmaßlichen Willen anzunehmen und dann auch keine weiteren medizinischen Maßnahmen zu steigern und reanimieren und so weiter.
Also das auch eine Möglichkeit. Dankeschön, Frau Garnitz, Sie hat angerufen. Und das hat auch Frau Nahmann aus dem Münsterland getan. Guten Morgen, Frau Nahmann.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich habe mit Interesse verfolgt, was Sie bisher erzählt haben. Und mir scheint, dass das Thema in erster Linie auch ein Problem der Kommunikation ist. Das
genau.
heißt, einer guten Kommunikation, wenn ein Mensch schon erkrankt ist, zwischen dem Patienten und Arzt, aber auch zu den Angehörigen und auch zu einem Seelsorger. Oder auch wenn Menschen schon sehr alt sind und das Thema Tod tabuisieren. Da möchte ich gerne fragen, ob es irgendwelche Tipps gibt oder Möglichkeiten, wie man sozusagen lernen kann, über den bevorstehenden Tod zu sprechen. Und jetzt im Rahmen des Ausfüllens der Patientenverfügung möchte ich dieselbe Frage zur Kommunikation stellen, da es ja eigentlich ansteht, als Gesunder sich schon Gedanken zu machen, über eine gute Form von Kommunikation, ob es auch da gute Beispiele oder Anregungen oder
ja.
Fragen gibt, wie man ins Gespräch kommen kann. Diese beiden Fragen habe ich.
Okay, das heißt, also natürlich bietet gerade ein solches Formular und so wie wir es jetzt gemacht haben, der Michael Roth und ich, erweitert noch religiöse Aspekte, eine gute Gesprächsgrundlage mit den Angehörigen, aber auch mit dem Hausarzt. Zum Beispiel schlagen wir vor, dass auch sowas wie eine medizinische Anamnese reingenommen wird, damit der Notfallmediziner sofort sehen kann, okay, das ist wirklich jetzt die letzte oder vorletzte Erkrankung. Aber auch die religiösen Aspekte, dass sie einfach mal eine Grundlage haben, darüber zu sprechen mit ihren Angehörigen. Es ist nur ein Problem manchmal, dass die Angehörigen das nicht wollen. Ich habe immer so ein schönes Beispiel. Die 95-jährige alte Dame möchte aus Anlass ihres 95. Geburtstages mit dem Sohn, der mittlerweile auch schon 70 ist, sprechen, über das, wie sie es gerne hätte. Dann heißt es als Antwort, ach Mutti, da brauchen wir doch nicht drüber reden die nächsten 20 Jahre. Wer hat denn da das Problem? Der Sohn hat das Problem. Die Angehörigen haben das Problem. Deswegen diese Verschriftlichung, einfach nur als ein Kompendium einfach zu sagen, okay, darüber möchte ich mal mit euch reden. Und das werden Sie sehen, wenn Sie ins Buch reingucken, Sie werden sich wundern, über was Sie alles reden können. Gerade auch im religiösen Bereich. Oftmals wissen ja die Generation darunter nicht, was sie sagen, was sie eigentlich religiös auch wollen. Ich habe am Anfang der Patientenverfügungsschreibwerkstätten einen Mann erlebt, der gesagt hat, meine Tochter wird doch wissen, dass ich die Krankensalbung möchte. Und dann sagte ich, woher wissen Sie das? Haben Sie schon mal drüber gesprochen mit ihr? Und dann sagte er, eine Viertelstunde später sagte er, eigentlich haben Sie recht, meine Tochter ist ja aus der Kirche ausgetreten. Die wird mit Sicherheit nicht dran denken. Also sehen Sie, das ist wichtig, eine Grundlage. Und wirklich, meines Erachtens ist es gut, eine gute Vorlage zu haben, auch in diesen Bereichen, gutes Kompendium, Ideen zu haben, was man alles an, was man entdenken kann und das einfach mal durchsprechen. Ich habe zum Beispiel jetzt soweit geht dieses Formular, was wir da entwickelt haben, ich habe jetzt eine Tasche gepackt, wo ich meine Dinge, die ich im Sarg anhaben möchte, drin habe. Aus dem einfachen Grund, ich bin jetzt 50 geworden, mir kann beim nächsten Zebrastreifen passieren, dass ich angefahren werde und tot bin. Es weiß kein Mensch, was ich im Sarg anhaben will. Selbst wenn er es weiß, er findet sie ja nicht. Also steht diese Tasche gepackt oben auf dem Schrank und ist da drin. Daneben ist auch eine Tasche fürs Krankenhaus. Also ich bin nicht nur so jenseits orientiert, sondern auch diesseits orientiert. Also wenn ich dann ins Krankenhaus muss, dann kann erstmal die Tasche vom Krankenhaus genommen werden. Aber auch die andere ist gepackt. Solche Dinge mal bereden. Meine Tante hat mich da drauf gebracht. Die hat so eine Krankenhaustasche gehabt. Und es war gut, dass es sie hatte. Aber sie hatte auch eine Tasche gehabt, wie man es früher kannte, mit einem Hemd, wo es drin hat. Das möchte ich im Sarg anhaben. Punkt. Auch das gehört mit hinein. Weil sonst haben die Angehörigen unter Umständen Entscheidungsprobleme. Klar, jeder Bestatter würde dann natürlich gerne für 80 Euro ein teures Hemd verkaufen. Ich möchte aber als Priester kenntlich mit meinem schwarzen Hemd gekleidet im Sarg liegen und ein Messgewand anhaben. Wie Sie vielleicht ja auch ein grünes Kostüm gerne anhaben. Aber wissen das Ihre Kinder?
Muss man sich erstmal Gedanken drüber machen, nicht wahr, von Damann?
Ja, nee, ich denke nur, dass es bei vielen Menschen ja gerade dieses Problem gibt, dass sie überhaupt den ersten Schritt in eine Kommunikation hinein nicht sich trauen, weil vielleicht irgendwelche Grundängste sie blockieren. Und da ist meine Frage, ob man vielleicht lernen kann, hinter die Ängste zu schauen, auf die Grundbedürfnisse des Menschen zu gucken und sozusagen in die Schuhe des anderen zu schlüpfen, dass man wirklich herausfindet, wie er denkt und fühlt.
Alles richtig, aber ein Schnellkurs in Kommunikation kann ich Ihnen jetzt leider auch nicht liefern, sondern ich kann Ihnen nur sagen, nehmen Sie einfach ein Stück Papier oder Vorlagen, um darüber dann mit den Leuten zu reden. Manchmal ist es ja gut, irgendeine Vorlage zu haben, zu sagen, hier, hör mal, die will ich ausfüllen, ich würde gerne mal mit euch drüber reden. Und wenn dann Blockaden und Ängste sind und Sie es nicht schaffen, diese Ängste zu überwinden oder diese Blockaden zu beseitigen, dann ist es wenigstens geschafft, dass Sie es auf dem Papier haben. Ja? Weil ich komme ja sehr stark aus dem säkularen Kontext auch, trotzdem ich Seelsorger bin und Priester bin, wo ich erlebe, dass Menschen niemand haben und am Schluss weiß niemand, was diese Menschen wollen. Und dann müssen diese Menschen, die dann betreut, beauftragt werden, eine Betreuung zu machen, müssen zuerst was aus den Fingern saugen. Ein simples Beispiel. wie jemand, der niemand hatte, an der Wand ein Lourdes-Bild hatte und Lourdes-Wasser daneben. Und das Palliativteam, mit dem ich zusammengearbeitet habe, kam irgendwann, das Wasser ist leer, das ist ja wahrscheinlich Weihwasser. Können Sie mir Weihwasser besorgen? Hat sich dann herausgestellt, die Frau war ja evangelisch. Das heißt, die haben sich das erdacht und spekuliert. Das fand ich so toll. Wir haben dann einen Liter Weihwasser organisiert, beziehungsweise ich habe dann Lourdeswasser organisiert, nachdem ich wusste, es ist so etwas. Aber es hat dieser Frau, es war eine Ausdrucksform dieser Frau. Wenn jetzt stehen würde, irgendwo auf dem Zettel, ich will am Schluss meines Lebens mit Weihwasser gesegnet werden, zock, dann hätte man es gewusst. Und so muss man es sich fantasieren. Und da kann man manchmal knapp daneben liegen.
Ja.
Hm?
Ja.
Gut. Dankeschön. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen weiterhelfen, Frau Lehrmann.
Dankeschön.
Ja, danke.
Danke.
Alles Gute, Frau Lehrmann. Gut. Frau Scheibert aus Bottnauheim hat uns auch angerufen. Guten Morgen, Frau Scheibert.
Guten Morgen, Frau Gutheil. Also Herr Gutheil, bei mir ist es wirklich sehr kompliziert. Ich will es ganz kurz machen. Ich habe eine Familie, aber die Familie hält nicht zu mir und ich will alles der Kirche abgeben. Und die Patientenverfügung habe ich noch nicht gemacht, weil ich einfach nicht wusste, wem ich das geben soll. Aber ich möchte nur grundsätzlich vielleicht wissen, wie Sie das Buch, das Sie geschrieben haben, betitelt haben. Und dass ich mich da grundsätzlich mal erstelle.
Ja, also Punkt 1, wenn Sie die Dinge regeln wollen, die nach dem Tod geschehen mit Ihrem Erbe, müssen Sie ein Testament machen.
Und ich habe beim Amtsgericht ein Testament hinterlassen, ja. Aber es geht auch um Immobilien, also ist das zu wenig?
Nee, das ist dann okay. Wenn Sie ein Testament da beim Amtsgericht hinterlegt haben, am besten sogar noch notariell, dann ist es perfekt. Die Frage ist natürlich, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine konkrete Kirchengemeinde einsetzen, lässt sich auch die Frage stellen, ob Sie nicht aus dem Kontext dieser Kirchengemeinde im Gespräch mit dem Pfarrer jemand finden, der für Sie dann das, was ich vorhin sagte, gesetzlich vertritt als Betreuer.
Ich habe als Betreuer den Pfarrer Schönborn von der Ostpriesterhilfe. Ortsrichterhilfe und der kennt mich und den rufe ich ab und zu mal an, der weiß das.
Ja, und mit dem sollten Sie nochmal das, was die christliche Patientenverfügung im St. Benno Verlag hat, einfach mal sich angucken. Da ist vorne eine Erklärung und hinten gute Formulare drin. Und dann sollte der Kollege einfach wissen, was Ihnen da wichtig ist. Das können Sie mit ankreuzen und so weiter relativ einfach machen. Das ist mal eine halbe Stunde oder Stunde sich Zeit nehmen. Und das sollten Sie aber dann mit ihm besprechen. Und Sie sollten ihn auch, und das wäre jetzt wichtig, eine sogenannte Betreuungsverfügung mit für ihn machen. Das heißt, für den Fall, dass ich betreut werden muss und einen gesetzlichen Betreuer brauche, steht auch ein Formular da drin, möchte ich, dass der Pfarrer Schönborn das macht.
Mhm.
Ja?
Okay.
Und das Buch ist im Benno Verlag, die christliche Patientenverfügung. Michael Roth und Werner Gutheil.
Wir werden die Angaben zu dem Buch auch beim Hörerservice von Radio Horeb hinterlassen.
Okay.
Da gebe ich nachher noch die Nummer durch.
Und die letzte Ölung, die möchte ich auch natürlich. Und die habe ich jetzt auch für meine Mutter gemacht. Und seitdem sie das hat, ist sie ganz böse zu mir.
Gut, da kann ich jetzt keinen Zusammenhang herstellen und erzeugen und erklären. Nochmal ganz kurz der Unterschied zwischen Krankensalbung und letzter Ölung. Krankensalbung ist eigentlich die Salbung in der Hoffnung, dass die Leute wieder genesen. Mhm. Ich weiß aber nie, wann etwas in welche Richtung geht, ins dieses Leben oder ins jenseitige Leben. Das heißt, es kann auch eine Krankensalbung zur vermeintlich letzten Ölung werden. Das eigentliche Sakrament der Sterbenden, und das wäre vielleicht nochmal mit Ihrer Mutter zu besprechen, ist das Viaticum. Mhm. Und da auch da wieder, Sie kennen die Hauskommunion.
Ja.
Und diese Hauskommunion kann zur letzten Kommunion werden. Dann wäre es das Viaticum. Und wenn Ihre Mutter nicht mehr schlucken könnte, können Sie es stellvertretend für Sie übernehmen? Also angenommen, sie würde in einem Koma-Zustand schon liegen und sie kann nicht kommunizieren, kann also eine Segnung erfolgen und diese Kommunion gegeben werden und Sie würden stellvertretend die Kommunion nehmen, wie in einer Messe. Die Gnade, die damit verbunden ist, würden Sie der Ihrer Mutter dem zuteil werden lassen.
Gut.
Stellvertretung.
Okay. Gut. Vielen, vielen Dank, Thomas.
Alles klar, Frau Siebert.
Gut. Danke. Dankeschön, Frau Scheibert. Und wir kommen in den Raum Passau. Dort ist Schwester Paula mit uns verbunden. Hallo.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Schwester Paula.
Ich bin selber Krankenschwester und beschäftige mich auch mit dem Thema. Und da kann ich zu zwei Fragen, die angesprochen wurden, was beitragen. Mhm. Einmal meine ich, die Patientenverfügung ist unbedingt nötig, weil im Konfliktfall, wenn es zum Streit zwischen Betreuer und Arzt kommt, kann man als Bevollmächtigter nur durchsetzen, was man schriftlich in der Hand hat.
Ja,
da ist die Patientenverfügung einfach nötig. Andererseits, die kirchliche Zurückhaltung ist auch sehr begründet, weil es gibt einfach eine ganze Reihe Formulare, die haben im Formular nicht drin, dass sie nur bei infauster Prognose gültig sind. Also die gelten wirklich ausdrücklich, wenn der Tod nicht absehbar ist. Und da ist die Tür zum Missbrauch. Und auf diese Formulierung muss man wirklich gucken. Also ich würde es formulieren, man muss schauen, dass es bei einem behinderten Menschen, der von Geburt an mit künstlicher Ernährung lebt, dass es nicht so formuliert ist, dass man bei so einem Behinderten, der zwar nicht reden kann, dass man damit Sterbehilfe bei einem Behinderten legitimiert. Und das ist der Punkt, der die Zurückhaltung kirchlicherseits begründet.
Gut, das ist ein Kritikpunkt an der Patientenverfügung. Aber man darf die Dinge auch nicht vermischen. Mir geht es darum, Sie haben vollkommen recht, ich kann eine PEC, die ich kurzzeitig bekomme, weil dieser Schluckreflex nicht funktioniert für einen Moment, hat natürlich eine andere Berechtigung. Das ist nämlich genau der Punkt, warum ich sage, es geht um grundsätzliche Haltungen. Mhm. Und es geht nicht um einzelne Maßnahmen, was gemacht oder nicht gemacht werden kann. Ich habe vorhin formuliert und habe gesagt, ich möchte nicht an meinem Lebensende mit Essen vollgestopft werden.
Und das ist auch berechtigt.
Ja, natürlich ist es berechtigt. Aber jeder denkt, ich kann ihn doch nicht verhungern lassen, der muss eine PEC kriegen. Mhm. Wir haben in Hanau hier eine groteske Situation gehabt, dass eine Frau verfügt hat vor 8 Jahren, dass sie keine PEC will. Damals hat man gesagt, nein, das geht nicht. Da hat der Richter sogar angeordnet, sie soll eine PEC kriegen. Trotzdem es eine Betreuerin gab, trotzdem es eine Verfügung gab. Mhm. 5 Jahre später war die PEC so verwachsen, das wissen Sie als Geschwister, dass die nicht mehr funktionstüchtig war. Mhm. Und jetzt war die Frage, was machen wir? Der Arzt hat gesagt, es muss eine neue rein. Und die Angehörigen, die Betreuerin hat gesagt, nein, die Mutter will das nicht, die Schwiegermutter will das nicht, hat das Gericht wieder angerufen. Jetzt hat man voll einen juristischen Trick gemacht. Und deswegen bin ich so bei schriftlichen Sachen immer so ein bisschen vorsichtig. Aber es war halt gut, dass es schriftlich war. Insofern Ihr Argument bei Streitigkeiten. Dann wurde entschieden vom Richter, in dem Moment, wo die PEC gezogen wird, wird ja normalerweise eine neue nachgeschoben. Mhm. Und in dem Moment, wo aber die gezogene PEC die Situation der Patientenverfügung, dass sie keine haben will, erzeugt hat, wurde keine PEC nachgeschoben. Das heißt, hat man diese Bruchteile von Sekunden als juristischen Rechtfertigung genommen, dass die alte Dame mit über 90, weit über 90 es nicht wollte. Mhm. Und insofern, Sie haben recht, bei Streitigkeiten sind schriftliche Grundlagen immer hilfreich.
Ja.
Darf ich daraus schließen, an Sie beide gerichtet, das, was wir vorhin ja auch schon von einer Hörerin hatten, ich habe das mit meinen Angehörigen alles geklärt, die wissen, was ich will, das reicht im Zweifels vielleicht manchmal nicht?
Reicht nicht.
Das sehe ich anders, wenn die Angehörigen es plausibel machen können. Ich habe Ihnen das Beispiel vorhin von dem Willi genannt, wo ein Skatbruder gesagt hat, wenn es mal sein soll, dann soll es schnell gehen. Das also es geht um die Plausibilität und ich möchte eigentlich mit Ihnen nicht darüber streiten, was geht und was nicht geht. Mhm. Ich möchte den Menschen Hilfen geben, dass sie die Dinge durchsetzen und das ist für mich das Wichtige und das ist auch das Gute am neuen Gesetz, dass im Grunde die Form nicht mehr das Entscheidende ist. Man hat ja auch diskutiert, dass man gesetzliche, notarielle Patientenverfügungen vorschreibt. Mhm. In manchen Altenheimen in Berlin habe ich gehört, von jemand, da wird vorgeschrieben, es wird nur jemand aufgenommen, der eine Patientenverfügung hat. Mag ja seine Berechtigung haben, alles richtig. Aber aber es geht mir dann schon ein bisschen zu weit zu sagen nach dem Motto, okay, schreib jetzt bitte auf, dass du, wenn es Probleme gibt, wirklich schnell sterben willst. Das muss nicht sein. Auch eine 84-jährige Dame kann alles mit den ihren Angehörigen bereden und wenn es die Angehörigen durchsetzen können, ist es gut.
Da sehe ich ein Problem an einer völlig anderen Stelle. Bei einem plötzlichen Unfall, wenn zum Beispiel ein Angehöriger einen unerwarteten Schlaganfall hat, steht der Ehemann zum Beispiel völlig unter Schock. Und wenn dann in blitzschnell entschieden werden muss, ist der Angehörige überfordert.
Ja, aber gerade deswegen sind ja die schriftlichen Formen wichtig.
Genau. Aber deshalb sage ich, dass mündlich besprechen reicht nicht, weil der Angehörige dann was nachlesen muss in der Schocksituation. Das ist ein einfaches menschliches Problem.
Ja, ich habe ja keine Patientenverfügung gemacht, um ein Buch zu schreiben, sondern um den Leuten Hilfen an die Hand zu geben.
Ja.
Danke, Schwester Paula, auch für Ihre Hinweise aus der Praxis. Herzlichen Dank für Ihre Erfahrungen auch. Wir sind nun verbunden mit Frau Fortmann aus Essen.
Ja, guten Tag. Ich habe an sich eine Patientenverfügung und jetzt durch dieses ganze Gespräch höre ich, dass da eigentlich noch Ergänzungen, Darstellungen hinzukommen könnten. Diese Patientenverfügung ist per Computer geschrieben. Mhm. Ich kann zwar keinen Computer, kann ich jetzt Zettel anklammern, mit Hand geschrieben.
Können Sie ohne weiteres machen.
Würde das genügen?
Würde vollkommen genügen. Schreiben Sie einfach drüber Ergänzungen zur Patientenverfügung.
Ja.
Und jetzt komme ich mal auf eine ganz andere Ebene. Auch was Sie wollen und was Sie nicht wollen, was Ihnen gut tut und was Ihnen nicht gut tut. Sie haben Anregungen zum Beispiel drin, welche Texte oder dass Ihnen bestimmte Texte, es mag jemand nochmal Goethe Faust vorgelesen bekommen oder irgendeinen anderen geistigen Text, es mag jemand die Psalmen, bestimmte Psalmen vorgelesen bekommen, so etwas reinlegen, beilegen, mit verfügen im Endeffekt, dann haben die Leute, die in der Begleitungssituation sind, Hilfen eigentlich
oder
auch.
Rosenkranz beten.
Alles, was Ihnen in dem Punkt
also
wichtig ist.
Keine Idee.
Ich nehme immer ein Beispiel, das geht dann auch nochmal auf eine ganz andere Ebene. Es ist so schön, Duftlampen aufzustellen.
Aha.
Und ich sage Ihnen eins, sollte irgendjemand sich erdreisten, in meinem Sterbeprozess eine Vanille-Duftlampe aufzustellen, werde ich mit Sicherheit von den Halbtoten auferstehen, diese Lampe nehmen, zum Fenster rausflammen. Weil ich Vanille nicht mag. Aber Orange mag ich.
Mhm. Ja.
Dann ist es gut, dass die mich begleiten, wissen, dass ich Orangenduft mag.
Ja, das ist gut, ja.
Wissen Sie, solche banalen Dinge. Und diese Grundlagen, das gilt auch für die Beerdigung nachher. Mein Vater hat mir in knappen Sätzen gesagt, was er will.
Ja.
Und hat gesagt, mach so, wie es üblich ist. Damit wusste ich den Rahmen. Mhm. Und ich wusste aus der Beerdigung von meinem Bruder, dass ihm die Schubertmesse wichtig war. Damit wusste ich die Liedauswahl. Auch solche Anregungen geben. Weil die Angehörigen müssen nämlich in allerkürzester Zeit entscheiden, was gemacht wird.
Ja.
Und auch der Hinweis auf das Grab, auf die Grabform, halte ich für ganz wichtig. Mhm. Aber bitteschön mit den Angehörigen besprechen. Nicht zu sagen, ich will aus purer Rücksicht, möchte ich eine anonyme Bestattung oder eine Rasenbestattung. Ich habe darauf Wert gelegt, mein Vater wollte eine Plattenanlage haben. Ich habe gesagt, du, ich bin gelernter Gärtner, ich möchte ein bisschen gestalten.
Mhm.
Dann haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt. Hätte mein Vater verfügt, dass das Ding zubetoniert wird, hätte ich nur einen Topf draufstellen können. Und so haben wir es besprochen und haben eine Lösung gemeinsam gefunden.
Ja.
Auch das gehört letztendlich mit hinein. Mhm. Diese vermeintlichen Rücksichtnahmen auf Angehörige, die sollen doch keine Arbeit mit mir mehr nach dem Tod haben, heißt auch, ich nehme ihnen die Anlaufstelle. Ihnen kann es egal sein, wo sie liegen.
Mhm.
Die genannte Friedwalddiskussion. Ach ja, da im Wald ist so schön und ich bin früher gerne im Wald spazieren gegangen und so weiter.
Mhm.
Ist ja alles schön und richtig. Aber es gibt auch gute Alternativen mittlerweile auf Friedhöfen, wo Menschen an Bäumen oder an Rasengräbern ohne Pflege die Angehörigen eine Anlaufstelle haben.
Mhm.
Das ist das Wichtige. Und auch das Christliche.
Jetzt nochmal eben, ich habe einfach da drin stehen, keine künstliche Ernährung. Würde das genügen oder muss das noch einzelner?
Das würde meines Erachtens genügen. Ich denke, das muss dann sowieso im konkreten Fall entschieden werden und wird im Regelfall auch im konkreten Fall nur entscheidend sein.
Ich bin ganz alleine, ja. Da muss ich immer dran denken. Ich habe zwar Neffen und Nichten, die mir helfen, aber die sind irgendwo, die sind unter Umständen gerade im Ausland und nicht da, ja.
dann sollten Sie das, was ich Ihnen vorhin vorgeschlagen habe, mit Ihrem örtlichen Betreuungsverein Kontakt aufnehmen, mit diesem Betreuungsverein die Dinge besprechen, dass im Fall, dass eine Betreuung notwendig wäre, vom Betreuungsverein Ihnen jemand an die Seite gestellt wird.
Steht das in Ihrem Buch drin?
Das steht im Buch drin, aber...
Mit Adresse?
Nee, leider nicht. Da müssen Sie sich an Ihren örtlichen, ich weiß nicht, wo Sie jetzt herkommen, am Landratsamt sind in der Regel in Verbindung mit den Landkreisen auch Betreuungsvereine verbunden. Aha. Oder jetzt, wir haben zum Beispiel in Fulda, da hat der Sozialdienst katholischer Frauen oder die AWO hat nochmal solche Betreuungsvereine.
Also, ich wollte sonst eine Rechtsanwältin in Anspruch nehmen. Das ist noch etwas ungeklärt bei mir. Also
können Sie auch machen. Ich habe jetzt ein Konstrukt gemacht, nachdem nämlich ein Rechtsanwaltsbüro beauftragt wird, für den Fall, dass eine Betreuung notwendig ist, mit dem Betreuungsverein Kontakt aufzunehmen. Das können Sie auch machen.
Die wird ja hoffentlich Bescheid wissen oder mir da weiterhelfen können, ne?
Kann man davon ausgehen, ja.
So, das war's. Ich bedanke mich. Jetzt höre ich interessiert weiter.
Alles klar.
Dankeschön, Frau Fortmann.
Danke.
Gut. Das war auch, Frau Fortmann, war auch die letzte Hörerin in dieser Sendung. Wir haben jetzt nur noch wenige Minuten, in denen wir mit Ihnen sprechen können, Pfarrer Gutheil. Aber aus all dem, was wir bis jetzt gehört haben, erscheint mir ganz wichtig der Eindruck, dass wir mit dem Thema Sterben, Tod unverkrampfter umgehen müssen, auch im Miteinander reden. Ich fand das manche Anregungen waren wirklich auch nett, dass man sagt, das ist eigentlich etwas, das Sterben ist natürlich, wie eine Hörerin auch sagte, es gehört zum Leben dazu und warum besprechen wir alles Mögliche miteinander, nur dieses eine nicht?
Genau, das ist der Punkt.
Kann man vielleicht auch das Sterben tatsächlich, es ist ja vielleicht der wichtigste Schritt in unserem Leben oder einer der wichtigsten zumindest, auch ein Stück weit zelebrieren?
Ja, finde ich auch. Also ich habe meine Beerdigung festgelegt. Gut, das sind wir als Priester gehalten. Ich hab Anregungen gegeben, welche Lieder ich haben möchte, welche Lesungen. Ich habe einfach meinen Primizgottesdienst 1:1 übertragen. Und das ist auch hilfreich. Ich habe oft genug Sterbende begleitet, wo wir am Sterbebett Lieder gesungen haben. Das war jetzt in einem Fall, bin ich abends um 11 gerufen worden, um 3 war er dann verstorben. In der Zeit haben wir einige Lieder aus dem Liederbuch genommen. Das war die Grundlage natürlich für die Trauerfeier, sodass man es wirklich zelebrieren kann. Oder ich habe es sehr schön erlebt, dass Leute die Kassette, die Person oder die CD, die die Person noch laufen ließ, die ganze Zeit am Ende, die wurde dann als Grundlage für die Trauerfeier genommen. Einfach solche Dinge. Und das macht es mir dann natürlich auch als der die Beerdigung und die Trauerfeier begleitet, leichter, wenn ich persönliche Anknüpfungspunkte habe. Weil ich dadurch auch nicht nur einen persönlichen Flair, sondern auch etwas ganz Persönliches drin habe in der Trauerfeier. Die Trauerfeier ist eigentlich wie bei einer Geburt, der Übergang in eine andere Wirklichkeit. Und deswegen kann man dieses mit dem Sterben zusammen richtig zelebrieren. Früher haben es die Menschen gemacht, im Mittelalter. Die ist mal gestorben, hat den Pfarrer gerufen, der hat die Beichte abgenommen, hat einen vollkommenen Ablass gewährt, hat Glaubensbekenntnis und so weiter, was alles damit verbunden war, die klassischen Formen gewählt und die Menschen haben dann wirklich ihren letzten Weg in der Regel sogar in vollem Bewusstsein gemacht, soweit es halt möglich war. Und insofern, man kann das auch wirklich wieder mal ein Stück weit in eine neuere Form, in eine zeitgemäße Form herübertransportieren.
Früher hat man das ja auch, war es ja ganz regelmäßig so, dass der Tote dann aufgebahrt wurde zu Hause, noch besucht werden konnte. Wie ist das heute? Gibt es diese Möglichkeit noch? Ist das in unserer heutigen Kultur machbar? Stellen Sie sich das als wünschenswert vor?
Haben wir ja auch in der Patientenverfügung drin, ob das bis zu 36 Stunden kann ein Verstorbener zu Hause behalten werden. Man muss halt nur dieses Thema Kühlung berücksichtigen. In der Regel haben die Bestatter mittlerweile auch Kühlmöglichkeiten, mobile Klimaanlagen etc. Sie können aber auch beim Bestatter, das hat der Fritz Roth ja sehr propagiert, Verabschiedungsmöglichkeiten geben und ermöglichen, einen Verabschiedungsraum etc. halte ich für ganz wichtig, haben wir bei meinem Vater auch gemacht, der ist bis zum Abend noch im Hause geblieben, es konnten Freunde, es konnten Nachbarn kommen, die konnten sich verabschieden. Deswegen haben wir in der Verfügung auch drin, dass man sagt, wer soll dazu kommen, wer soll informiert werden und nicht nach dem Motto, ich habe es beim Bekannten erlebt, Der hat Sonntagmorgens ist er gestorben, Montag früh ist er erst rausgekommen. Und ich war Sonntagabend, hat die mich anrufen lassen und hat gesagt, du hör mal, der Helmut ist gestorben, komm vorbei, wenn du Zeit hast, morgen früh kommt er erst, dann bin ich abends noch hingefahren. Solche Möglichkeiten kann man ohne weiteres machen. Ist in den Städten ein bisschen schwieriger vielleicht, aber auch möglich. Wie gesagt, bis zu 36 Stunden gibt's kann man das also handhaben. Schwierig wird's immer nur, wenn die Bestatter aus Zeitgründen gerne sagen, oh, das Leichengift. Es gibt kein Leichengift. In ganz wenigen Fällen gibt's medizinische Indikationen, die sagen, der Verstorbene muss gleich isoliert werden. Das gibt's also, die sind ja dann auch nicht zu Hause, sie sind dann in der Regel im Krankenhaus und da ist eine andere Situation. Selbst Krankenhäuser haben Verabschiedungsräume, haben Aufbahrungsräume mittlerweile als Angebot. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten.
Es gibt einen japanischen Film, ich weiß nicht, ob Sie ihn schon mal gesehen haben, Pfarrer Gutheil Nokan, Die Kunst des Abschieds. Das ist von einem, der ein Bestattungsunternehmen dann da mitarbeitet. Aus japanischer Perspektive eine ganz andere Kultur, aber fand ich sehr anregend, auch zu sehen, wie man sich dann doch ganz unbekümmert und anders dann einem toten Menschen nähern kann. Das zeigt uns ja auch, dass wir einfach diese inneren Sperren vielleicht mal überwinden müssen, schon allein bei dem Gedanken daran, um dann hinterher festzustellen, das Ganze verliert vielleicht sein Grauen, wenn wir uns ihm einfach mal liebevoll zuwenden.
Wussten Sie, dass der Pappsarg aus diesen Kulturen heraus erfunden wurde, weil die Menschen froh waren, wenn die Kinder den Sarg ihnen schon hingestellt haben? Es gibt sogar Möbel mittlerweile in diesen Kulturen, die man zum Sarg umfunktionieren kann. Also ein Regal, was nachher mit dem Deckel drauf der Sarg ist. Mhm. Und es erleichtert die Eltern, wenn sie wissen, meine Kinder kümmern sich darum, dass ich gut beerdigt werden kann. Mhm. Das ist nochmal ein Ausdruck von Fürsorge. Haben wir leider auch verlernt.
Ja. Von daher. Pfarrer Gutheil, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Sendung. Ich glaube, dass das für viele von unseren Hörern, auch für mich selber, sehr hilfreich war. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns da aus Ihren Erfahrungen mitgeteilt haben. Nachzulesen ist das Ganze, ich sage es nochmal, in dem Buch Die christliche Patientenverfügung von Pfarrer Werner Gutheil und von Heinrich M. Roth, Rechtsanwalt. Darin finden sich auch Vordrucke und so weiter. Da können Sie noch drin stöbern und sich noch weitere Anregungen holen. Im Benno Verlag erschienen, sollten Sie noch Nachfragen haben. Der Hörerservice gibt Ihnen die Angaben gerne auch noch mal genauer. 08323 96 75 110. Die Telefonnummer des Hörerservices von Radio Horeb 08323 96 75 110. Ihnen ganz herzlich, Pfarrer Gutheil, sage ich ein Dankeschön, auch Ihnen, liebe Hörerinnen, die sich so zahlreich gemeldet haben. Ich wünsche allen noch einen gesegneten Tag mit dem Programm von Radio Horeb oder überhaupt. Die Sonne scheint bei uns. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Alles Gute Ihnen allen.